Dazu möchte ich vorab aus Jesaja eine Stelle, kurz einige Verse lesen. Jesaja 43, schon angekündigt, dieses Neue, was Gott vorbereitet. Jesaja 43, 19. Siehe, ich wirke Neues, spricht Gott hier durch Jesaja. Ich wirke Neues, jetzt sproßt es hervor. Solltet ihr es nicht wissen? Ich will einen Weg in der Wüste bereiten und Ströme in der Einöde. Die Tiere des Feldes werden mich preisen, die Schakale und Strauße, weil ich Wasser gegeben habe in der Wüste und Ströme in der Einöde, um mein Volk zu tränken, mein Auserwähltes, das Volk, das ich mir gebildet habe, damit sie meinen Ruhm verkündigen. Und doch hast du, Jakob, nicht mich angerufen, noch hast du dich um mich bemüht, Israel. Du hast mir deine Brandopferschafe nicht dargebracht und mich nicht mit deinen Schlachtopfern geehrt. Ich habe dir nicht zu schaffen gemacht mit Speisopfern. Ich habe dich mit Weihrauchspenden nicht ermüdet. Du hast mir nicht Gewürzrohr und Geld gekauft und mit dem Fett deiner Schlachtopfer mich nicht getränkt, aber du hast mir zu schaffen gemacht mit deinen Sünden und mir Mühe gemacht mit deinen Missetaten. Ich tilge deine Übertretungen um meinetwillen und an deine Sünden will ich nie mehr gedenken. Bis hierher.
Ja, und um das, was dieser Jesus uns gebracht hat, uns geschenkt hat und immer wieder neu schenken will, darum geht's heute in der Botschaft. Auch ich begrüße euch ganz herzlich an diesem Sonntagmorgen. Ich lese den Predigttext aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 5, die Verse 16 bis 21. Ein Text, der mich immer wieder bewegt hat. 2. Korinther 5, die Verse 16 bis 21. Darum kennen wir von nun an niemanden mehr dem Fleisch nach. Und auch wenn wir Christus gekannt hätten, dem Fleisch nach, so kennen wir ihn doch jetzt nicht mehr. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vergangen, siehe, Neues ist geworden. Aber das alles von Gott, der uns mit sich selbst versöhnt hat durch Christus und uns den Dienst der Versöhnung geschenkt hat. Denn Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Sünden nicht zu. Und hat unter uns aufgerichtet das Wort von der Versöhnung. So sind wir nun Botschafter an Christi Stadt, denn Gott ermahnt durch uns. So beten wir nun an Christi Stadt, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn er hat den, der von keiner Sünde wusste, für uns zur Sünde gemacht, damit wir in ihm die Gerechtigkeit würden, die vor Gott gilt, wörtlich wie im Römerbrief die Gerechtigkeit Gottes. Lasst uns kurz beten. Danke, himmlischer Vater, für dieses wunderbare Wort, das uns auch heute prägen will, das uns verändern will. Und so bitte ich dich, dass dein Geist wirkt in unseren Herzen, damit dieses Wort viel Frucht bringen kann, durch uns als Gemeinde, durch uns als einzelne Personen. Amen. Das Thema war bereits im Gemeindebrief angekündigt worden. Alles neu in Christus. Mit folgender Gliederung. Erstens, eine neue Schöpfung in Christus. Zweitens, eine neue Sicht der Mitchristen. Und drittens, einen neuen Auftrag der Versöhnung. Wie wir uns selbst sehen, ich mich selbst auch als Christ. Das wird meine Einstellung und mein Verhalten den Mitchristen und den Mitmenschen gegenüber sehr stark prägen. Viel mehr, als wir glauben. Also meine Sicht von mir selbst prägt meinen Umgang mit den Mitchristen. Ob uns das bewusst ist oder nicht. Und wir sind heute eingeladen zu lernen, vermehrt uns selbst, unsere Mitchristen und auch unseren Auftrag vom Kreuz Christi her zu beurteilen, zu sehen, zu betrachten. Vom Kreuz Christi her uns selbst, unsere Mitchristen, unsere Mitmenschen überhaupt und auch unseren Auftrag, den Gläubigen und der Welt gegenüber in diesem Licht zu sehen. Vom Kreuz Christi. Erstens, eine neue Schöpfung in Christus, Vers 17. Darum ist jemand in Christus, so ist er eine neue Schöpfung. Das Alte ist vorbei. Es existiert nicht mehr. Es ist Neues geworden in Christus mit uns. Das Alte ist vergangen. Was ist mit diesem Alten gemeint? Man könnte hier auch übersetzen, das Ursprüngliche oder das Frühere. Damit ist nicht die ursprüngliche Schöpfung Gottes gemeint. Denn Gott schuf den Menschen ursprünglich in seinem Bild. Und Gott sagte, siehe da, es war sehr gut. Gott hat den Menschen sehr gut gemacht. Der Mensch ist sogar Gottes Ebenbild. Und das heißt in der Bibel auch, dass der Mensch ein Gegenüber von Gott ist, um Gemeinschaft mit dem ewigen Gott zu haben. Das ist das Ziel. Das ist die Bestimmung des Menschen, dass er mit dem Gott, der alles erschaffen hat, Gemeinschaft hat. Wenn Paulus hier sagt, das Alte ist vergangen, dann ist nicht dieses Ursprüngliche gemeint, seit der Schöpfung. Es ist interessant, dass Satan der Johannes-Offenbarung zweimal als die alte Schlange, die ursprüngliche frühere Schlange bezeichnet wird. Der gleiche Ausdruck. Und Paulus spricht in diesem Zusammenhang vom alten Menschen dreimal in seinen Briefen. Der alte Mensch, das ist der Mensch, der unter der alten Schlange lebt, unter Satan, unter seiner Herrschaft. Nicht der von Gott geschaffene Mensch, sondern der gefallene Mensch. Und auf diesen Menschen bezieht sich Paulus hier an dieser Stelle. Es ist der Mensch, der unter der Sünde lebt, der gefallene Mensch. Und das Urteil darüber wird auch klar wiederholt in den Paulusbriefen. Wenn wir unter der Herrschaft Satans leben, dann prägt das unseren ganzen Lebenswandel, unsere Einstellung, unser Lebenswandel. Paulus sagt, wir sind der Nichtigkeit verfallen. Unser Denken, zum Beispiel Epheser 4, Vers 17, unser Denken und damit unser Handeln ist der Nichtigkeit verfallen. Und wir leben für uns selbst und unsere Begierden, Unreinheit, Habsucht. Der Mensch möchte möglichst sein Leben genießen und verpasst dadurch sein Lebensziel, nämlich die Gemeinschaft mit Gott, weil Sünde von Gott trennt. Wir haben das ja auch gelesen, Jesaja 43, ab Vers 19. Weil die Sünde trennt. Aber, und das haben wir Jesaja auch schon gelesen, Gott wird Israel nicht in der Sünde belassen, sondern er sagt, ich werde eure Sünden austilgen, um meinetwillen, um meines Namens willen. Und wie Gott es tut, das wird 10 Kapitel später und vorher schon wiederholt bei Jesaja deutlich angekündigt, nämlich indem der Knecht Gottes seinen Rücken hingibt, Jesaja 51 zum Beispiel, und sich schlagen lässt für die Sünden der Menschheit. Das geschah am Kreuz von Golgatha. Jesus, wir lesen hier, der die Sünde nicht kannte. Natürlich kannte er Sünden unter den Menschen. Er wusste, dass es Sünden gibt. Aber kennen heißt hier aus der persönlichen Erfahrung heraus. Aus der persönlichen Gemeinschaft heraus. Jesus hat nie gesündigt, mit anderen Worten. Er ist Mensch geworden, aber er ist der Sohn Gottes. Die einzige Ausnahme unter all den Milliarden Menschen, die gelebt haben und leben, der nie gesündigt hat. Und deswegen, und nur deswegen, konnte Jesus sein Leben als schuldloses, vollkommenes Opfer am Kreuz hingeben, um die Sünden der ganzen Menschheit auf sich zu nehmen. Das ist die Grundlage. Das ganze Gericht über deine und meine Sünden und nicht nur das, sondern über die Sünden aller Menschen, die je gelebt haben und leben, hat Jesus am Kreuz auf sich genommen und dadurch Satan und Sünde geschlagen, definitiv geschlagen, besiegt. Und das ist die Grundlage, warum wir vor Gott eine neue Schöpfung werden können. Jesus, der unser Schöpfer ist. Nach der Bibel ist Jesus der Schöpfer aller Dinge. Am Anfang schon. Er hat alles geschaffen. Und er, der Schöpfer aller Dinge, hing am Kreuz. Von dem wir hier lesen, Hebräer 13, Vers 8. Er, derselbe, gestern und heute, derselbe auch in Ewigkeit wie Gott, ewig derselbe bleibt. Er nahm unsere Schuld auf sich. Und so werden wir durch ihn Kinder Gottes. Innerlich eine ganz neue Schöpfung vor Gott. In der Beziehung zu Gott. Wir haben Frieden mit Gott. Paulus sagt, wir haben den alten Menschen ausgezogen. Und den neuen Menschen angezogen. Vom alten Menschen spricht Paulus Römer 6, Vers 6, aber dann besonders auch in Epheser 4, 22 bis 24, vom alten, vom neuen Menschen und Kolosser 3, 10, 9 bis 10. Wir haben den alten Menschen ausgezogen und den neuen Menschen angezogen. Nach Galater 3, 27 heißt das, wir haben Jesus Christus angezogen. Und nach Römer 13, Vers 14 heißt das, und dort fordert Paulus auf, den Herrn Jesus Christus immer wieder anzuziehen. Es geschieht also nicht nur einmalig bei der Wiedergeburt, bei der inneren Erneuerung, aber wenn Jesus nun in mein Leben gekommen ist, wenn ich ihn angezogen habe durch den Glauben, dann ist er der Herr meines Lebens. Und das soll er und darf er immer mehr werden. Das ist die innere Erneuerung, die wir durch Jesus Christus empfangen. Das Alte ist vergangen. Das Sündhafte existiert nicht mehr. Warum nicht? Weil Jesus, Kolosser 2, 14, diesen Schuldbrief ans Kreuz genagelt hat. Zerrissen. Den gibt es gar nicht mehr. Was für eine Botschaft. Was für eine Botschaft. Egal wie dein Leben vor der Bekehrung aussah, vor der Hinwendung zu Jesus, das alles existiert nicht mehr vor Gott. Und allein das bewirkt in uns die Möglichkeit, dass wir zu unserer Zielbestimmung gelangen. Dazu, wozu Gott uns geschaffen hat, ursprünglich. Das zu verwirklichen. Und allein das bedeutet Erfüllung im Leben. Denken wir zum Beispiel an Epheser 2, Vers 6 bis 10. Er hat uns durch Christus mit auferweckt und mitgesetzt in die himmlische Region, damit wir den Reichtum seiner Herrlichkeit erfahren, schon besonders in der zukünftigen Welt, aber jetzt schon. Wir sind sein Werk. Paulus sagt, wir sind gerettet aus Gnaden, es ist Gottes Geschenk, denn wir sind sein Werk geschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, nicht die wir vollbringen, sondern die längst vorbereitet sind, damit wir darin wandeln. Nicht mehr und nicht weniger, als das zu tun, was Gott längst vorbereitet hat. Kann das so schwer sein? Ja, gut, wegen unserer Schwachheit vielleicht manchmal, aber das Werk ist ja vorbereitet. Das ist die wunderbare Botschaft. Das macht den Wert jeder Person aus. Und jeder Person, und da muss man sagen, wenn wir Gottes Ebenbild sind, sind wir nicht alle gleich. Das ist das Spezielle. Jeder ist anders und ebenso sehr wie ich Gottes Ebenbild. Jeder ist anders und jede. Und genau gleich Gottes Ebenbild. Diese Vielfalt, die Gott geschaffen hat, das ist das Wunderbare. Und das heißt, ich kann mich so annehmen in Christus, wie Gott mich geschaffen hat. Und durch Jesus immer mehr zu dieser Zielbestimmung gelangen. Kolosser 3, Vers 10. Wir werden als Christen nun verwandelt in das Bild dessen, der uns geschaffen hat. Das ist Jesus, Kolosser 1, 16. Der das wahre Ebenbild Gottes ist. Jesus, der uns das Wesen Gottes offenbart durch sein Menschwerden. Und Kolosser 3, 2, Vers 9 und 10. In ihm, Jesus, wohnt die ganze Fülle der Gottheit leibhaftig. Und ihr, hier als Heidenchristen, seid in ihm zur Fülle gebracht worden. Durch Jesus. Er ist das Haupt jeder Gewalt und jeder Macht. Durch Jesus werden wir zur Fülle Gottes gebracht. Der Heilige Geist unterstützt uns darin. Zweitens. Eine neue Sicht der Mitchristen. Wir können es auch erweitern, sagen eine neue Sicht der Mitmenschen, aber es geht hier um diese neue Schöpfung, die der Mensch darstellt und wie wir diese Mitchristen beurteilen. Vers 16. Wir kennen niemanden mehr dem Fleisch nach. Nun, was heißt das? Paulus sagt weiter, denn wenn wir Christus dem Fleisch nach erkannt haben oder hätten, je nach Übersetzung, beides ist richtig, so erkennen wir ihn doch nun nicht mehr dem Fleisch nach. Denkt, dass dieser Vergleich uns hilft zu verstehen, was gemeint ist. Rudolf Bultmann, ein berühmter Theologe, der das Neue Testament entmythologisieren wollte, der sagt, dass Paulus Christus nicht mehr dem Fleisch nach kennt, bedeute, dass der historische, irdische Jesus für Paulus keine Rolle spiele. Das würde umgekehrt aber heißen, dass wir die Mitchristen, die Mitgläubigen, dem Fleisch nach kennen, als irdische Menschen sind sie mir egal. Völlig unsinnig. Leider leben manche Christen nach diesem Motto. Was du als irdischer Mensch bist, das ist mir egal. Das meint Paulus ganz, ganz sicher nicht. Denn gerade als historische Menschen sind wir Gottes Schöpfung. Nicht als ahistorische, also als unhistorische Menschen, sondern als historische, geschichtliche Menschen sind wir Gottes Schöpfung. Diese Schöpfung ist nicht von Satan gemacht worden. Das ist eine philosophische Sicht, aber nicht eine biblische Sicht, sondern Jesus ist der Schöpfer des ganzen Weltalls und der Menschen. Wenn Paulus sagt, wir kennen niemanden dem Fleisch nach, dann heißt das ganz sicher nicht, wir nehmen ihn als historische, irdische Persönlichkeit nicht ernst. Was es heißt für Paulus, Jesus dem Fleisch nach zu erkennen, das sehen wir zum Beispiel im 1. Korinther 2, Vers 8. Paulus sagt, die Herrscher dieser Welt haben den Herrn der Herrlichkeit nicht erkannt, sonst hätten sie ihn nicht gekreuzigt. Mit anderen Worten, die Herrscher dieser Welt, die Jesus ans Kreuz schlagen ließen, die haben gemeint, Jesus sei nur ein Mensch und haben in ihm nicht Gott erkannt. Paulus spricht hier vom Herrn der Herrlichkeit. Und Gott ist der Gott der Herrlichkeit. Wenn Jesus der Herr der Herrlichkeit ist, dann ist er in seinem Wesen gottgleich. Und genau das ist der Vorwurf, den die Juden Jesus machte. Du bist ein Mensch und du machst dich gottgleich. Und das ist interessant. Die einzige Stelle, in der der Ausdruck dem Fleisch nach im Neuen Testament vorkommt, außer in den Paulusbriefen, das ist sehr häufig, ist in Johannes 8. Genau in diesem Kontext. Johannes 8, Vers 15. Dass die Juden, Jesus sagt, die Juden beurteilen mich dem Fleisch nach. Wenn sie sagen, ich sei nur ein Mensch und stelle mich Gott gleich. Das ist das Problem. In Wirklichkeit ist Jesus Gott in Person. So sagt es Paulus, leibhaftig. Gott leibhaftig, Mensch geworden. In 2. Korinther 4, Vers 4 schreibt Paulus, der Gott dieser Welt hat sie verblendet, damit sie die Herrlichkeit Gottes im Angesicht Jesu nicht erkannt haben. Der Gott dieser Welt hat ihre Herzen verblendet. Darum geht es schon im 2. Korinther 3, dass sie Jesus Christus nicht erkannt haben, wenn sie die Bibel lesen. Aber durch Jesus Christus, 2. Korinther 4, Vers 4 und Vers 6, wird Gottes Herrlichkeit in uns immer wieder neu aufleuchten, in unseren Herzen. Gottes Herrlichkeit leuchtet in unseren Herzen auf durch Jesus Christus. Und wir werden, 2. Korinther 3, 18, wir werden von einer Herrlichkeit zu anderen verwandelt. Jetzt schon. Und dann besonders, wenn Jesus wiederkommt. Wir werden von einer Herrlichkeit zur anderen Herrlichkeit verwandelt. Das ist der neue Mensch in Christus. Kann da noch jemand gering denken über solche Menschen? Kann da jemand gering denken über solche Menschen? Das ist, was Paulus meint, wenn er sagt, wir beurteilen niemand mehr dem Fleisch nach. Wir sehen sie im Licht des Kreuzes. Das Alte, das Sündhafte, auch die Sünden, die als Christ begehe, wenn sie vergeben sind, existieren sie nicht mehr. Auch meine Herkunft, auch mein Aussehen spielt keine Rolle. Egal, wer ich war. Egal, ob die Nase krumm ist und das Ohr vielleicht ein bisschen lang und was auch immer. Spielt keine Rolle. Wir betrachten uns und die Mitgläubigen vom Kreuz her. Da, wo Jesus sein Leben hingegeben hat. Ich muss sagen, auch als Christen haben wir viele falsche Bilder voneinander. Wir haben viele falsche Bilder voneinander. Ich merke das immer wieder bei mir und in Gesprächen. Die Bibel sagt, du sollst dir kein Bildnis machen. Das gilt natürlich primär von Gott. Aber ich meine, das gilt auch von den Mitmenschen und besonders von den Mitgläubigen. Wir sind Gottes Ebenbild. Und wir sollen uns auch kein Bild machen von den Mitchristen und von den Mitmenschen, sondern wir sollen sie so beurteilen, wie Gott das tut. Und das heißt für uns, vom Kreuz her die Menschen betrachten, und das heißt für uns, immer wieder in Demut aufeinander zuzugehen, zu hören, wie der andere wirklich ist. Paulus schreibt gerade vor unserem Predigttext ab Vers 14 im 2. Korinther 5, denn die Liebe Christi drängt uns. Wohlgemerkt, Paulus spricht nirgendwo so viel vom Gewissen wie im 2. Korintherbrief, vom guten Gewissen, aber sagt hier nicht, das schlechte Gewissen drängt mich, die Leute zu evangelisieren und so weiter. Nein, die Liebe Christi drängt mich. Wie oft, und das ist auch wiederum eine Beobachtung von mir, Wie oft lassen wir uns als Christen vom schlechten Gewissen drängen? Das wird nie zum Ziel führen. Auch nicht ein noch so frommes Leben, noch so missionarischer Eifer wird durch das schlechte Gewissen nicht zum Ziel führen. Wir müssen uns da nicht wundern, wenn die Leute sich abwenden, wenn wir ihnen predigen. Die Liebe Christi drängt uns, wissend, dass einer für alle gestorben ist. Einer. Und wir, die wir lieben, ihm leben. Christus. Ihm gegenüber sind wir verantwortlich und jeder Einzelne von uns persönlich. Ihr seid nicht primär mir gegenüber verantwortlich. Nein. Sondern jeder wird im gleichen Kapitel Vers 10, 2. Korinther 5, Vers 10, jeder Einzelne wird vor dem Thron Christi stehen und verantwortlich ihm gegenüber sein, nicht mir. Wir sind einander nur verantwortlich, was? Römer 13, Vers 8 bis 10, zu lieben. Nicht mehr, nicht weniger. Wir haben nur die Verantwortung, einander zu lieben. Und die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Vers 10, Römer 13, Vers 10. Die Liebe tut dem Nächsten nichts Böses. Und im 1. Korinther 13 ergänzt Paulus, die Liebe liebt die Wahrheit. Und Epheser 4, 15, sie redet die Wahrheit. Die Liebe liebt die Wahrheit. Und sie redet die Wahrheit. Ich glaube, wir haben hier alle immer wieder zu lernen, ich auf jeden Fall. Und das braucht viel Demut. Und echte Demut können wir nur dann leben, wenn wir verstehen, wie wir Geliebte Christi sind, vom Kreuz her. Nur dann, bin überzeugt, völlig überzeugt, wir können nur dann echte Demut leben, wenn wir wissen, wie wertvoll wir in Christus sind. Echte Demut heißt, dass sich nicht alles um mich dreht und um meine Wenigkeit. Ich bin nichts und so weiter und so fort. Das ist keine echte Demut. Das ist vielmehr ein Festhalten an sich selbst. Wir können loslassen. Und damit zum dritten. Ich hoffe, es wird nicht zu lange, aber es scheint mir wichtig zu sein, einen neuen Auftrag der Versöhnung. Ich beziehe mich auf die Verse 18 bis 21. Gott war in Christus und versöhnte die Welt mit sich selbst und rechnete ihnen ihre Übertretungen nicht zu und hat unter uns gelegt das Wort der Versöhnung. Gott war in Christus heißt nichts anderes als Jesus ist die Offenbarung Gottes in Person. Das ist, was Paulus im Kontext vom Galater 1 sagt, genau im gleichen Kontext, wo es darum geht, dass Gott in Christus das Weltall oder das All oder die Menschheit mit sich selbst versöhnt hat. Aufgepasst! Wir könnten diese zwei Stellen, Kolosser 1 ab Vers 20, 21, eine Parallelstelle und 2. Korinther 5 ab Vers 18, schnell, wenn wir sie oberflächlich lesen, im Sinn der Allversöhnung verstehen. Nach dem Gott-Motto, alle Menschen, selbst Satan, so Origenes schon im 3. Jahrhundert, werden am Schluss gerettet werden. Nun, das ist aber eine sehr, sehr, sehr oberflächliche Lektüre, denn wir müssen den Text im Zusammenhang lesen. Paulus sagt hier uns. Uns hat er das Wort der Versöhnung, den Dienst der Versöhnung auferlegt. Und darum sind wir nun Botschafter an Christi Stadt und bitten, was? Lasst euch mit Gott versöhnen. Das heißt, Gott hat alles getan. Das Werk Jesu ist vollendet. Aber Damit sind noch nicht alle Menschen gerettet. Es braucht auch den Glauben. Es braucht die Hinwendung zu Jesus. Was Paulus hier im Kontext sagt und im Galater 1 ab Vers 20 nochmals in aller Deutlichkeit: Und euch, die ihr einst entfremdet und Fremde wart nach der Gesinnung, in den bösen Werken hat er nun versöhnt. In dem Leib seines Fleisches durch den Tod, um euch heilig und tadellos und unsträflich vor sich hinzustellen, insofern ihr im Glauben gegründet seid und fest bleibt und euch nicht abbringen lässt von der Hoffnung des Evangeliums. Insofern. Also keine automatische Versöhnung aller Menschen. Alles ist vollbracht, aber die Botschaft gilt es nun zu verkündigen. Deswegen sagt Paulus, er hat uns den Dienst, das heißt im Griechischen Diakonia, die Diakonie der Versöhnung hat er uns auferlegt. Ja, was für ein schöner Auftrag. Wir sind alle Diakone der Versöhnung. So wunderbar. Dieser Auftrag gilt uns als Gemeinde, denken wir an den Flohmarkt, wir den Leuten, die Leute da einladen wollen, unsere Botschaft kennenzulernen von der Versöhnung, mit Gott und von der Versöhnung mit den Mitmenschen. Und es gilt dann auch, diese Versöhnung zu leben. Ich habe manchmal den Eindruck, dass besonders fromme, bibeltreue Christen allzu oft, obwohl ich meine, das nicht bibeltreu ist, allzu oft nach dem Motto leben, mein Gott und ich und alles andere ist mir egal. Mein Gott und ich und alles andere. Während die liberale Theologie oft sagt, ich und der Nächste und dann ist Gott dazwischen, egal wie. Das ist das andere Extrem. Unsere Beziehung zu den Mitmenschen, besonders zu den Mitchristen, zeigt, wie unsere Beziehung zu Gott ist. Dürfen wir nicht vergessen. Wenn ich ständig im Streit mit den Mitchristen lebe, dann habe ich möglicherweise nicht Frieden mit Gott, keinen echten Frieden. Wenn ich Frieden mit Gott habe, dann werde ich diesen Frieden leben. Paulus schreibt in Römer 12, 18, wenn es möglich ist, hab Frieden mit allen Menschen. Manche werden unseren Frieden nicht annehmen wollen, dann müssten wir kein schlechtes Gewissen haben. Aber wir lieben den Frieden unsererseits. Langsam zum Reden, langsam zum Zorn, aber schnell zum Hören. Jakobus 1. Das ist unser Auftrag. Und davon spricht Paulus auch, also Jesus schon in den Seligpreisungen, das war Jakobus 1,19, Matthäus 5,9 sagt Jesus, selig sind, glückselig sind, zu beneiden sind, die Friedensstifter. Das heißt wörtlich im Griechischen die Friedenstäter, die Frieden machen. Denn sie werden Söhne Gottes genannt werden, Kinder Gottes. Warum? Das Wort Frieden machen erscheint zweimal bei Paulus im Epheser 2, 15 und in Kolosser 1. Durch das Kreuz hat Gott Frieden gemacht. Und wenn wir so Frieden machen, sind wir Kinder Gottes, weil Gott unser Vorbild ist. Das heißt, indem wir Frieden stiften, zeigen wir, dass Jesus der Herr unseres Lebens ist, der selbst Frieden gemacht hat am Kreuz. Das Kreuz bringt echten Frieden. Epheser 2,14, er ist unser Friede und hat uns beiden eins gemacht, das sind die Juden und Heiden. Im Kreuz werden sie versöhnt, Juden und Heiden. Epheser 2, Abvers 14. Und er hat die Zwischenwand der Umzäunung abgerissen und hat aus beiden einen neuen Menschen gemacht. Das ist die Gemeinde. Die Gemeinde verbindet alle Menschen in einer neuen Menschheit. Da wird der Friede gelebt, da wird Versöhnung gelebt. Und deswegen ist die Welt, nein, die Gemeinde, das Zeugnis für die Welt. Oder wie Paulus im Kolosser 3, Vers 13 bis 15 schreibt, ertragt einander und vergebt euch gegenseitig, wenn einer Klage gegen den anderen hat, wie auch der Christus. Moment mal, es heißt in einer anderen Textversion, der Herr, und das ist wahrscheinlich der ursprüngliche, das heißt unser Herr, Jesus Christus natürlich, euch vergeben hat, so auch ihr, wie er uns vergeben hat. Zu diesem allem aber zieht an die Liebe, die das Band, der vollkommen ist, und der Friede des Christus sei ein Schiedsrichter in euren Herzen. So meine wörtliche Übersetzung. Der Friede des Christus sei ein Schiedsrichter in eurem Herzen, zu dem ihr auch berufen worden seid in einem Leib und seid dankbar. Wie entscheide ich, wenn ich verletzt bin, wenn ich verletzt werde? Wie entscheide ich? Ich reagiere so, wie du mich mit mir umgehst, nicht? Paulus sagt, nein. Der Friede Christi bestimmt meine Entscheidungen, meine Reaktion. Und das heißt, Gott hat nicht gesagt, du hast verdient, dass ich dich schlage. Nein, er hat seinen Sohn dafür geschlagen. Weil ich das verdient hätte. Er hat seinen Sohn sich selbst geschlagen. Das ist der Schiedsrichter in unseren Herzen, wie wir reagieren. Wir wissen, ich weiß es, ich bin auch ein Mensch, ein normaler irdischer Mensch, der den Geist Christi hat, aber unvollkommen ist. Aber Gott hat alles vorbereitet. Und wir dürfen nicht nur diese Botschaft der Versöhnung verkündigen, sondern auch immer wieder zwischen Menschen vermitteln. Und ich merke, wie viele Christen unter Unversöhntsein leiden, bis ins hohe Alter. Ich habe 90-jährige Gemeindegeschwister besucht, keinen Frieden mit den Kindern. Es ist doch bitter traurig. Gott sei Dank hat es Frieden gegeben vor dem Tod. Bitter traurig. Warum wollt ihr, warum wollen wir so lange warten? Und wenn wir versuchen zu vermitteln, ich habe es auch immer wieder erlebt, wird man als einseitig betrachtet. Das müssen wir in Kauf nehmen. Wenn wir echt vermitteln wollen, müssen wir in Kauf nehmen, dass wir als einseitig betrachtet werden von beiden Seiten. Weil jede Seite denkt, so sei es zu sehr auf der anderen Seite. Ich kann ja nicht zum Hans gehen und dann schlecht über Roland sprechen und zum Roland schlecht über Hans sprechen. Ja, klar kann ich das, aber wird es dann Versöhnung geben? Ich muss versuchen, Verständnis zu vermitteln für den Hans und umgekehrt. Und da wird der Roland, nein, ich weiß, er denkt nicht so, deswegen sage ich es ja. Denke, ich bin zu einseitig auf seiner Seite. Also das erlebe ich immer wieder. Ist mir egal. Und dann zu sehen, wie Menschen sich nachher versöhnen, das ist schön. Das ist echt schön. Dann lohnt es sich. Es lohnt sich. Also habt den Mut, auch einfach einseitig, als einseitig dazustehen. Anders wird es keine Versöhnung geben. Das Problem ist ja, dass wir, ich sage, ein falsches Bild vom anderen haben. Und wenn ich dann versuche, das Bild zu verändern, denkt der andere erstmal, ich sei falsch, nicht er. Es ist einfach ganz natürlich, müssen wir ja auch verstehen. Aber wir haben diese wunderbare Botschaft. Auf eine bessere Botschaft müssen wir nicht mehr warten. Ich fasse das alles kurz zusammen. Alles neu in Christus. Wir sind eine neue Schöpfung. Das Sündhafte, das Irdische, das Unvollkommene, alles ist vergeben. Es existiert nicht mehr, weil Jesus alles ans Kreuz getragen hat. Beseitigt den Schuldbrief. Wir beurteilen uns selbst im Licht des Kreuzes und wir beurteilen auch die Mitgläubigen im Licht des Kreuzes als Geliebte Gottes. Die Liebe Christi drängt uns. Nicht das schlechte Gewissen. Die Liebe Christi drängt uns. Und wir, die wir diese neue Erkenntnis haben über uns, über den Nächsten, wir sind am besten geeignet, diese Versöhnung hinauszutragen. Nicht nur unter Gläubigen, sondern auch in der Welt, die wir diesen Frieden kennen und hoffentlich immer wieder neu ausleben. Wir beten. Herr Jesus Christus, es ist so wunderbar zu wissen, dass unser ganzes Leben neu ist durch dich und dass wir diese herrliche Botschaft für uns annehmen dürfen und auch ausleben dürfen. Schenk uns echte Demut, echte Erkenntnis deiner großen Liebe und die Bereitschaft, immer wieder diesen Weg des Kreuzes zu gehen. Amen.